Wir haben es schon erwähnt, wir befinden uns in der Apostelgeschichte, also dem Leben der ersten Christen, dem Beginn der Gemeinde Christi. Und wir konzentrieren uns so in diesen Wochen vor allem auf die ersten Kapitel des Buches und wir wollen uns einfach davon inspirieren lassen, das ist ja das, was der Geist Gottes, der Spirit sozusagen bewirkt, dass er nicht nur die Autoren inspiriert hat, sondern auch uns heute inspiriert. Wir wollen uns inspirieren lassen, wie das Leben als Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes aussehen kann. Das wird nicht zu 100% so sein wie damals, weil wir andere Lebensumstände haben, als es damals war, aber die geistlichen Prinzipien der Apostelgeschichte, die können wir doch herausarbeiten und überlegen, was das eigentlich für unser Leben bedeutet. Wir lesen nach der Himmelfahrt und dem Pfingstwunder von den ganz konkreten Anfängen der Gemeinde, wie sie sich gegenseitig diente, wie sie Zeugen waren in Jerusalem und was ihr Leben bestimmte. Und wir wollen das heute so ein bisschen zweigeteilt machen. Wir werden nachher nochmal einen Blick auf die Schriftlesung werfen, die wir eben gehört haben. Aber bevor wir das tun, wollen wir zu Beginn erstmal uns einen Überblick verschaffen über die Kapitel 3 bis 5 im Prinzip. Denn heimlich still und leise findet hier eine Art Veränderung im Wirken Gottes statt oder so wie sich das auswirkt, auf die Lukas ganz geschickt in seinen Texten hinweist. Wir wissen, dass für das Volk Israel der Exodus, dieser Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei dort, das zentrale Ereignis des Alten Testamentes ist. Ganz tief verankert in der jüdischen Identität. Wenn man sich die Psalmen durchliest, auch wenn man sich dann die Texte im Buch Jesaja durchliest, wenn man vergleicht, was das Exil dann in Babylon, wo es Parallelen gibt zu der Sklaverei in Ägypten, wenn man das alles zusammenfügt, dann merkt man, das war ganz, ganz tief in den Köpfen der Israeliten verankert. Es war Teil der jüdischen Identität. Denn für Israel war das der ultimative Beweis dafür, die ultimative Erinnerung daran, dass Gott ein rettender Gott war, der immer wieder rettend für sein Volk eingreifen würde. Und dieser rettende Gott, der handelte auf unterschiedlichen Wegen. Zum einen durch seinen Geist, wie er auf ganz bestimmten Führern des Volkes war, allen voran Mose. Er handelte durch das Gesetz, also durch die Tora. Und er handelte auch durch seine Gegenwart. Bei Israel war das nach dem Auszug aus Ägypten vor allem die Wolkensäule und die Feuersäule. Und dann später natürlich auch bei der Stiftshütte. Aber wir sehen auch, wie er gegenwärtig war am Berg Sinai und so weiter. Geist, Gesetz, Gegenwart. Wir haben schon gesehen vor einigen Wochen, wie sein Geist jetzt auf einmal für alle Nachfolger Christi wirklich verfügbar ist. Wurde. Das ist das, was an Pfingsten geschieht. Was das Gesetz für die Gemeinde bedeutete, das sehen wir ganz oder allen voran in den Briefen, ganz vor allem in den Paulusbriefen an die Gemeinden, da wird da nochmal ein besonderer Schwerpunkt drauf gelegt. Wenn es um die Gegenwart Gottes ging, die war für Israel zum einen ja im Gesetz verankert, also in der Heiligen Schrift, aber auch, ich habe die Stiftshütte schon erwähnt, auch im Tempel. Das Bild, das wir hier sehen, das ist ein Modell ausgestellt in Jerusalem in einem Museum, beziehungsweise davor. Und das ist eine Rekonstruktion des herodianischen Tempels. Also der Tempel, wie er dann auch zur Zeit Jesu war. So ungefähr sah das dann aus. Im Tempel wurde die Gegenwart Gottes spürbar. Hier fand die Anbetung statt. Menschen kamen aus aller Welt, um dort Opfer darzubringen und man kümmerte sich auch umeinander. In Deuteronomium 14 und 15, also im fünften Buch Mose in den Kapiteln 14 und 15, da wird beschrieben, wie dieser zentrale Anbetungsort, erst die Stiftshütte, dann der Tempel, ein Ort sein soll, durch den Witwen und Armen und Sklaven und Hilfsbedürftigen Hilfe und Unterstützung zuteil werden sollte. Das war die Verantwortung des Tempels. So sollte sich Gottes Gegenwart auswirken. Hier sollten sich sozusagen Himmel und Erde treffen. Und ohne jetzt da im Detail darauf einzugehen, das wäre nochmal eine ganz andere Predigt, aber bei der Tempelreinigung, da machte Jesus deutlich, dass der Tempel in genau dieser Funktion versagt hatte. Und all dies, Anbetung Gottes, Opfer, Hilfe für die Bedürftigen, all das würde nun durch ihn selbst geschehen, durch Jesus Christus selbst geschehen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir dann und lernen wir weiter, was dann mit dem Tempel geschieht. Lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, 46. Tag für Tag waren sie, also die Apostel und die Christen, einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Später nochmal eine weitere Erinnerung daran in Kapitel 5. Sie hörten keinen Tag damit auf, im Tempel und in Privathäusern zu lehren und die erfreuliche Botschaft zu verkündigen, dass Jesus der Messias ist. Die Gemeinde, ja, sie traf sich im Tempel und sie traf sich in den Häusern. Kapitel 3 und 4, dazwischen also, da lernen wir erstmal von der Heilung des Gelähmten. Und wir hören dann, was Petrus daraus als Predigt verkündet. Petrus predigt und er heilt im Tempel. Auch in Kapitel 4, wo er dann verhört wird vor dem Hohen Rat, das haben wir eben gehört, und wo dann nochmal die Gemeinschaft betont wird. Bei all dem, da wird deutlich, nochmal, Petrus predigt, er heilt im Tempel und die Gemeinschaft der Christen trifft sich, um miteinander zu teilen, um ihren Besitz miteinander zu teilen, einander zu unterstützen. Diese junge Gemeinschaft an Christusnachfolgern erfüllte die Aufgabe des Tempels. Wir lesen das nochmal in Kapitel 4. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. Die Gemeinde kümmerte sich um die Armen, die Bedürftigen und die Hilflosen. Sie erfüllte die Aufgabe des Tempels. Das ist genau das, was dann in Kapitel 5 Hananias und Sapphira zum Verhängnis wurde, die sich bereichern wollten die eben nicht diese Aufgabe hiermit erfüllten, die nicht Gott das geben wollten, was ihm zustand und dadurch natürlich auch den Notleidenden. Und die Aussage von Lukas, die er hier macht, indem er das immer wieder auch gegenüberstellt, ist die, dass der neue Tempel die Gemeinschaft derjenigen ist, die Jesus nachfolgen. In dieser Gemeinschaft erfahren Menschen die Großzügigkeit und die heilende Gegenwart Gottes. In und durch diese Gemeinschaft war der rettende Gott Israels am Werk. Dort erlebten sie auch das Wirken des Geistes. Wir lesen das in Kapitel 4, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Und Paulus fügt dann einige Jahre später im ersten Korintherbrief hinzu, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Die Gemeinschaft der gläubigen Christen, die war nun der neue Tempel. Das, wo Gott, der Ort, wo Gott rettend aktiv werden würde. Wo das Evangelium verkündet wurde, wo man ihn anbeten würde und wo man sich gegenseitig unterstützen würde, wo Menschen Hilfe finden konnten. Und das allein hat natürlich schon ausreichend Anfragen an uns als Leser und an uns als Gemeinde. Sind wir dieser Ort, wo angebetet wird, wo verkündet wird, wo man sich gegenseitig unterstützt und wo Menschen Hilfe finden können. Und das ist nicht an dieses Gebäude hier geknüpft, sondern an uns als Gemeinschaft. Und der gelesene Abschnitt aus Apostelgeschichte 4, den wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben und den wir jetzt zumindest an einigen Stellen uns nochmal anschauen wollen, der zeigt, welche Auswirkungen genau diese Form von Gemeindeleben hatte auf die Gemeinde und auf die Christen, die dann ganz frei und mutig das Evangelium auch verkündeten. Wir wollen überlegen, wie wir uns davon für uns heute inspirieren lassen können. Der Text, den wir gelesen haben, der knüpft an unsere Geschichte von letzter Woche an, wo wir gelesen haben, dass Petrus und Johannes zur Heilung eines Gelähmten beitragen. Und dieser Mensch, der rennt dann enthusiastisch durch den Tempel und dann erhält er die Aufmerksamkeit der Menschen und Petrus und Johannes können das Evangelium dann predigen, verkünden. Und genauso wie das auch schon früher bei Jesus der Fall gewesen war, waren den religiösen Führern und den römischen Truppen so ein Aufruhr im Tempel schon irgendwie ein Dorn im Auge. Das wollten sie nicht. Das hat denen nicht gefallen. Sie wollten Ordnung haben. Das sollte alles in den geordneten Bahnen laufen. Und so passiert es, dass Petrus und Johannes verhaftet werden. Und dennoch, so lesen wir, durch diese Predigt und durch das, was da geschehen war, auch durch die Heilung des Gelähmten, wächst die Gruppe der Gläubigen auf 5.000, wohlgemerkt 5.000 Männer. Da waren Frauen und Kinder noch nicht mit eingerechnet. Das, was Gott in und durch die neue Gemeinschaft vollbringt, das führt, ganz so wie es der Charakter des Gottes Israels immer schon gewesen war, zur Rettung vieler Menschen bei. In anderen Worten, das Evangelium, das führte hier zu Wachstum. Die Apostelgeschichte, die macht deutlich, dass auch quantitatives Wachstum zum Gemeindeleben dazugehört. Und zwar nicht, weil es um Zahlen ginge. Es geht nicht darum, dass man am Ende eine Zahl hochhalten kann an Gemeindemitgliedern. Ein Pastor, der eine Familie seiner Gemeinde besuchte, der bemerkte die vielen Kinder im Haus. Und dann fragte er die Mutter, sagen Sie mal, wie viele Kinder haben Sie? Und dann begann sie damit, an ihren Fingern aufzuzählen. Johannes, Maria, Lucy, David. Und der Pastor unterbrach sie und sagte, ich möchte nicht die Namen hören, ich habe einfach nur nach der Anzahl gefragt. Und die Mutter antwortete, meine Kinder haben Namen, keine Zahlen. Zahlen sind wichtig, weil sie Menschen repräsentieren. Jeder Mensch, der zum Glauben kommt, der zählt, weil Gott ihn beim Namen kennt und er für Gott wichtig ist. Wir lesen in Offenbarung 7, Vers 9 von dieser unzählbar großen Schar an Menschen aus allen Nationen und Völkern, die zu Gott kommen und ihn anbeten. Daran hat Gott Interesse, an unzählbar vielen Menschen. Das ist das Ziel. Zahlen zählen für Gott, weil damit die Menschen gemeint sind, die er liebt und in dessen Leben er rettend handeln und eingreifen möchte. Und Gemeinden sind herausgefordert, auch nach Wachstum zu streben. Nicht um der Zahlen willen, sondern um der Menschen willen. Nicht nur in die Tiefe, auch in die Breite, auch das Wachstum gehört dazu. Und die Frage, die wir uns damit natürlich stellen, ist, wo passiert das auch bei uns? Nun geht es hier weiter. Petrus und Johannes erleben Widerstand. Davon haben wir gehört. Sie werden vor den Rat der führenden politisch-religiösen Parteien geführt und sie werden verhört. Das Parteiensystem und das religiöse System, das können wir nicht so einfach auf heute übertragen. Das war damals schon etwas anders, das war viel enger zusammen und vermischt. Wollen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber das hatte hier beides seine Anteile. Petrus und Johannes werden mangels Anklagepunkten gehen gelassen. Und man konnte sie irgendwie nicht wirklich auf einen Punkt festnageln und sagen, deswegen klagen wir euch an. Aber sie werden dazu gedrängt, bloß nicht nochmal so einen Aufruhr zu machen, indem sie von Jesus Christus predigen. Genau genommen sollten sie noch nicht mal seinen Namen erwähnen. Das ist für uns, wenn wir das lesen, jetzt natürlich keine Neuigkeit. Wir wissen das. Ja, ja, die Christen, die wurden damals ja verfolgt, vor allem in der Apostelgeschichte. Und es ist auch keine Neuigkeit für uns zu sagen, wir wissen, wir betonen das ja immer wieder auch in unseren Gebeten, zum Beispiel in der Bibelstunde, dass Christen in aller Welt für ihren Glauben an Jesus und für die Verkündigung des Evangeliums verfolgt werden. Wir hören davon immer wieder. Zum Beispiel durch Open Doors und andere Organisationen, die sich da wirklich vorbildlich für einsetzen, dass verfolgte Christen unterstützt werden und dass man für sie betet. Und die Verfolger, so lesen wir das dann häufig und daran denken wir natürlich in erster Linie auch, das sind häufig Menschen anderer Religionen, deren Regierungen das häufig auch versuchen umzusetzen in Verfolgung. Und manchmal sind das auch atheistische Regime, die gar nicht an Gott glauben, die ganz andere Interesse haben, aber die auch deshalb die Christen verfolgen, weil das nicht so in ihr Bild passt. Und auch hierzulande, und darüber kann man sicherlich an einigen Stellen auch diskutieren, wähnt der ein oder andere aufgrund mancher Einschränkungen schon Christenverfolgung, wobei man natürlich sich immer fragen muss, ob das wirklich mit dem vergleichbar ist, was Menschen in anderen Kulturen oder in anderen Ländern dann erleben, wenn sie dort verfolgt werden. Und im Allgemeinen, wenn wir von Christenverfolgung reden, dann schieben wir das häufig auf die Gottlosigkeit von Regierungen, von Gesellschaften und Kulturen. Und da ist auch ausreichend und genug dran, ohne Frage. Das Interessante ist, dass in unserem Abschnitt der Widerstand jedoch überhaupt nicht von den gottlosen Menschen kam, sondern von den religiösen Leitern, die ebenso wie die Christen an Jahwe, an den Ich bin, der ich bin, glaubten. Mit dem einzigen Unterschied, dass sie mit Jesus Christus nicht so viel anfangen konnten. Und es steht außer Frage, dass wir aufgrund unseres Glaubens an Christus Widerstand erfahren müssen. Wer durch sein Leben geht komplett von Anfang und Ende und nie in irgendeiner Form Widerstand erfährt, da kann man vielleicht sogar den Glauben hinterfragen. Und Widerstand meint nicht, dass man ständig ausgelacht wird von anderen, wobei das dazugehört. Es bedeutet nicht ausschließlich, dass man von anderen verfolgt wird, auch wenn das auch dazugehört. Aber alle Einschränkungen und Entbehrungen, die ich auf mich nehmen muss manchmal, weil ich an Christus nachfolge, weil ich nicht einfach alles machen kann, wie ich es will, das gehört alles auch zur Nachfolge Christus und ist daher auch in irgendeiner Form Leid, das ich erfahre für Christus. Und wir wissen, welche Verheißung darauf liegt. Es ist wichtig, dass wir da lernen, Gott zu gehorchen und auf seine Verheißungen zu vertrauen, ohne Frage. Aber wir wollen auch aufpassen, dass wir nicht selbst zu den religiösen Leuten werden, die Gottes Wirken aufhalten, so wie es hier bei den religiösen Leitern in Israel der Fall war. Diese neue Bewegung von Jesus-Nachfolgern, die passte dem Hohen Rat und seiner Theologie und den Machtansprüchen, die der Hohe Rat hatte, nicht in den Kram. Und die Frage ist, wo passiert uns das? Wo sehen wir Bewegungen, vielleicht aufgrund der Art und Weise, wie sie vonstatten gehen oder aufgrund eines bestimmten Stils, der dort ausgeübt wird oder aufgrund des großen Zulaufs und der Beliebtheit, die diese Bewegungen kriegen, wo sehen wir das skeptisch? Und es ist nichts Neues. Das hat nicht nur was mit uns zu tun, das sehen wir in der gesamten Kirchengeschichte. Weshalb reden wir von 38.000 Denominationen? Unter anderem deshalb, weil es immer wieder neue Bewegungen gibt, aus unterschiedlichen Gründen, und die werden häufig skeptisch begutachtet. Die Katholiken, die hatten Probleme mit den Protestanten. Die anglikanische Kirche, die hatten Probleme damit, dass John Wesley sich methodisch in Kleingruppen traf und so die Methodisten entstanden, auch wenn Wesley das gar nicht wollte. Die Methodisten, die konnten dann nicht so gut mit den Gruppen, die sie wiederum reformieren wollten, weil diese Gruppen gesagt haben, ja, also ihr sitzt in eurem Gottesdiensthaus, aber was ist mit den Armen in eurem Ghetto, in eurem Viertel? Wer kümmert sich um die? Wo ist eure Leidenschaft für Christus? Und das sind jetzt vielleicht wirklich nur zwei Beispiele und jeder kann dafür sich einfügen, was er möchte. In jüngerer Gegenwart könnte es sein, dass der ein oder andere die Willow Creek Gemeinde arbeitsskeptisch betrachtet. Oder die Gebetshausbewegung in Augsburg rund um Johannes Hartl kritisch beäugt. Und ich sage das nicht und erwähne diese Beispiele nicht, weil ich diese Beispiele jetzt so gut finde. Ich halte mich da jetzt erstmal raus, was ich von verschiedenen Dingen halte, sondern weil ich es selber bei mir erlebe, wie neue Dinge aufkommen, die vielleicht nicht mehr mit meiner Generation, sondern mit der schon nachfolgenden zu tun haben und ich mir denke, ja, was soll ich jetzt davon halten? Ist das jetzt wieder neu? Das ist unbekannt, das kriegt so viel Zulauf. Ich erlebe das selbst. Und ich sage nicht, dass wir alles, was passiert, ungefiltert schlucken sollen. Auch die ersten Christen, die haben darauf geachtet, dass ihre Lehre von Jesus Christus immer dieselbe Linie, dieselbe Richtung hatte. Und dennoch wünsche ich uns allen auch eine Offenheit gegenüber dem Wirken Gottes, wenn sein Geist mit neuen, mit manchmal auch sehr unerwarteten Bewegungen, bei denen Jesus Christus als Retter gepredigt wird, Menschen verändert werden und das Reich Gottes wächst, wo sein Geist auf ganz unterschiedliche Art und Weise am Wirken ist. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, in erster Linie diesen Jesus in Wort und Tat zu verkündigen, dieser Jesus, von dem die Apostel nicht schweigen konnten. Und dabei dürfen wir uns immer freuen, wohlwollend, barmherzig freuen, wenn immer wieder neue Bewegungen dazukommen, die diesen Jesus vielleicht dann auch einer anderen Gruppe bekannt machen, als ich sie erreichen würde oder wir sie erreichen würden. Gehen wir nochmal in unseren Text zurück. Als Petrus sich erklärt, das lesen wir hier in den Versen 8 bis 12, da wird deutlich, worin auch der Dienst der Gemeinde und dieses neuen Tempels besteht. Wir haben jetzt über Wachstum gesprochen, über Widerstand. Jetzt sprechen wir noch über den Dienst. Petrus war erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist das Erste, erfüllt vom Heiligen Geist. Angeklagt war er aufgrund der Wohltat an einer kranken Person. Der Dienst geschieht im Namen von Jesus Christus, durch den allein Rettung möglich ist. Und ich finde es faszinierend, wie wir in Vers 13 lesen, dass die Mitglieder des Hohen Rates beeindruckt waren und dass sie bemerkten, dass Petrus und Johannes nicht aufgrund einer großen theologischen Ausbildung hier Aufruhr verursachten, sondern weil sie mit diesem Jesus zusammen gewesen waren. Diesen Jesus, der vor einigen Wochen noch gekreuzigt worden war, dieser Jesus, mit dem die Jünger lange Zeit unterwegs waren und wo die hohen Priester oder die führenden Ratsvorsitzenden wussten, ja, wir haben diese Männer mit Jesus gesehen. Und der Hohe Rat bemerkte, diese Menschen waren von diesem Jesus geprägt. Am Ende, da werden sie freigelassen. Es gab nichts Anstößiges an ihnen. Sie hatten keine Steuern hinterzogen. Sie hatten keine Gewalt angewendet. Und sie hatten auch niemanden aufgehetzt. Sie waren keine Verbrecher. Sie hatten lediglich von Jesus erzählt. Doch genauso wie vorher auch schon bei Jesus zuvor, konnte der Hohe Rat so eine wirkliche Schuld nicht feststellen. Wenn so der Dienst der Gemeinde aussieht, dann heißt das zum einen, und wir haben es immer wieder erwähnt in den letzten Wochen, das ist das Thema Gemeinde und Geist, darum geht es in der Apostelgeschichte. Wir müssen uns öffnen, immer wieder öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Das tun wir, indem wir beständig beten, das tun wir, indem wir Gottes Wort lesen und das tun wir, das betrifft nochmal das Thema Widerstand und neue Bewegungen, indem wir unsere Augen offen halten für all die Orte und Dinge und Bewegungen, wo Gottes Geist am Wirken ist. offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Tatkräftiges Handeln zum Wohle anderer Menschen. Deshalb waren sie hier angeklagt, so sagt es Petrus zumindest, weil wir einer armen, kranken Person etwas Gutes getan haben. Das gehört zum Dienst in der Gemeinde dazu. Tatkräftiges Handeln zum Wohle anderer Menschen. Wir lesen zudem, dass es keine Ausbildung, keine langjährige Ausbildung braucht, um Zeuge für Christus zu sein, auch wenn, Klammer auf, eine Ausbildung natürlich helfen und unterstützen kann. Es braucht ein klares, mutiges Bekenntnis, dass wir Jesus Christus brauchen, um Rettung zu erfahren. Und zum Schluss sehen wir noch, dass ein Leben und ein Dienst, der Jesus Christus erkennen lässt, notwendig ist. Und zwar ohne, dass wir zusätzlichen Anstoß geben, der von Jesus Christus ablenken könnte. Und natürlich, wenn wir den Dienst der Gemeinde uns noch weiter anschauen, dann könnte man jetzt noch viele andere Stellen dazufügen aus den Briefen, gerade bei Paulus, das würde den Rahmen sprengen. Sondern wir wollen uns noch mal kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, um darauf zu schauen, was nehmen wir eigentlich davon mit jetzt. Das ist alles gut zu wissen, was wir jetzt hier gehört haben über den neuen Tempel im Vergleich zum alten Tempel und wie sich das auswirkte in der Apostelgeschichte und im Gemeindedienst. Ich vertraue darauf, dass ihr euch alle oder zumindest viele von uns, dass wir uns schon vorher Gedanken gemacht haben, bevor wir hier in diesen Gottesdienst gekommen sind, ob und wenn ja, was wir heute zum Missionsopfer geben. Wir wollen das ja nachher einsammeln, das haben wir gesagt. Und von daher, das, was ich jetzt sage, soll niemanden manipulieren. Ich möchte nur noch mal erklären, warum wir das tun. Weil es gut zu dem passt, was wir hier gehört und gelesen haben. Denn das Missionsopfer sammeln wir jetzt nicht einfach nur so ein, weil die Kirche des Nazareners das halt sagt. Weil wir für andere was geben wollen. Oder weil wir das halt zweimal im Jahr so tun. Nein. Sondern weil es ein Weg ist, nicht der einzige, bei weitem nicht, aber ein Weg ist, Gemeinde des neuen Tempels zu sein. Es ist ein Weg des Gottesdienstes. Im Allgemeinen, da sammeln wir ja unsere Gemeindekollekte ein, weil es ein Weg ist, miteinander zu teilen und die Gemeinschaft zu unterstützen. Und mit dem Missionsopfer bekommt das nun so eine weltweite Bedeutung. Wir tragen unseren Teil dazu bei, das Reich Gottes Wachstum erleben darf. Auch wenn, auch das sei dazu hinzugesagt, es immer Gott ist, der am Ende das Wachstum schenkt. Indem das Geld Missionaren zugutekommt, sorgen wir für Menschen, die möglicherweise noch viel mehr Widerstand erleben müssen, als wir das tun. Wir verkündigen auch das Evangelium dadurch, indem wir durch die Ausbildung an Bibelschulen Menschen zusätzlich für den Dienst ausrüsten. Wir denken nur an unseren Alexander, der gerade an so einer Bibelschule studiert. Und gleichzeitig unterstützen wir den Dienst eben nicht nur weltweit, sondern auch hier in Deutschland, indem das Geld auch der Kirche und auch der Inlandsmission zugutekommt. Und nochmal, weil Geld ein sensibles Thema ist, keiner wird zu dieser Gabe gezwungen. Und Gott wirkt auch ohne das Missionsopfer. Und wir können uns auch auf andere Weise für das Reich Gottes einsetzen oder für andere etwas geben. Und dennoch ist es eben eine gute Möglichkeit, Gemeinde zu sein, und zwar nicht nur Gemeinde in Jerusalem, nicht nur Gemeinde in Wächtersbach, sondern weltweite Gemeinde, so wie sich auch im Neuen Testament Gemeinden gegenseitig unterstützt hatten. Deuteronomium 14, 15 habe ich schon erwähnt, spricht ganz konkret davon, wie Gott auch mit unserem Geld, indem wir es abgeben, angebetet wird. Und wer Möglichkeiten sucht, aktiv sucht, wie das geschehen kann, der hat eine Möglichkeit, durch das Missionsopfer geben für andere. Eine Möglichkeit. Über andere Möglichkeiten haben wir immer wieder gesprochen, in unseren Predigten, in unseren Gottesdiensten, auch in der Apostelgeschichte. In unserem Bekenntnis von Christus als Retter, als Gemeinde, wir haben Bibelstunden, wir haben Gottesdienste, wir haben viele Flyer und Traktate auslegen. Wir haben das auf unserer Webseite, wir schreiben Artikel für die Zeitungen. In unserem Bekenntnis von Christus als Retter sind wir stark und da wollen wir nicht nachlassen. Wie wir andere Menschen aufrichten und ihnen wohltun können, darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten. Aber lass uns einfach praktisch machen. Wir wollen es praktisch machen. Für uns heute, für die kommende Woche. Für welche Person, besonders außerhalb der Gemeinde, kannst du in dieser kommenden Woche beten? Und welche Person in der Gemeinde kannst du in dieser Woche unterstützen? Bitte den Heiligen Geist, genau diese Möglichkeiten zu geben, zu schenken. Diesen Personen, wer immer sie sein mögen, in Wort und oder Tat ein Segen und Zeugnis für Christus zu sein. Und bete nicht nur einmal dafür, nicht nur heute Abend und jetzt gerade hier im Gottesdienst, sondern täglich dafür. Nun lass uns mal sehen, was passiert. Wir sind nicht an einen Ort gebunden, wir sind der Tempel, in dem und durch den Gott wirken will, trotz aller Widerstände. Und am Ende, das sei auch nochmal gesagt, weil Petrus so klar hier darauf hinweist und das nochmal betont, am Ende, da geht es bei all dem, was wir tun und bei allem Dienst, bei allem Wachstum, bei allem Widerstand, da geht es nur um eine Person und die heißt Jesus Christus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort, Friedefürst, der allmächtige Gott, Ratgeber, wunderbar, ewiger Vater, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedensreichs wird kein Ende sein. Amen.